Hallo, herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Und heute zu Gast habe ich meinen Mann, Daniel. Und heute wollen wir über, ja, die geistige Welt sprechen und wie wir mit der verbunden sind und Gemeinschaft. Aber bevor wir einsteigen, wollen wir uns hier gemütlich machen. Was kann ich dir geben, Kaffee oder Tee?
Hallo erstmal. Ich würde ja sagen, schön, dass ich hier sein darf, aber da ich hier wohne, ist das vielleicht, aber Spaß beiseite. Ich freue mich, dass ich auch an dem Format teilnehmen darf. Nochmal ein Hallo von mir. In Anbetracht der Tatsache, dass ich seit 5 auf den Beinen bin, gearbeitet habe und wir jetzt 16 Uhr haben, nehme ich einen Kaffee.
Einen Kaffee, okay, super. Wenn eine Süßigkeit deinen Charakter beschreiben müsste, was für eine Süßigkeit wäre das?
Oh, irgendwas Saures.
Saures?
Ja.
Du gibst anderen Saures oder wie kann man das verstehen?
Entweder was Saures tatsächlich, warum? Weil ich einfach saure Dinge gern mag, oder Lakritz wäre auch toll.
Lakritz.
Aber dann ganz klassisch, nicht süß.
Okay. Ja. Apropos Süßes oder Saures, wir haben ja Halloween heute und das ist ein ganz besonderer Tag. Ja, woher kommt das eigentlich, Halloween? Also lange Zeit hat man das hier in Deutschland ja auch nicht gesehen und ja, wenn man so als Laie daran denkt, denkt man, aha, okay, in Amerika haben die das viel gefeiert, also kommt das aus den USA. Was kannst du dazu sagen?
Ja, dass ich tatsächlich auch, wie wahrscheinlich viele, viele andere auch, genau das lange geglaubt habe, dass das, ach ja, dieser amerikanische, neumodische Schnickschnack, der jetzt nach Europa, nach Deutschland kommt, nichts gegen das amerikanische Halloween wohlgemerkt, aber ursprünglich kommt das ja meines Wissens aus dem, ja, sagen wir mal, ich meine sogar aus dem Keltischen, auf jeden Fall aus dem Nordeuropäischen, und ich spreche das bestimmt verkehrt aus. Das heißt, glaube ich, ursprünglich Samhain, ist also auf jeden Fall ursprünglich eine europäische Geschichte. Ich würde vielleicht gerne kurz als Disclaimer sagen, dass ich angehender Jurist bin und derzeit noch im Einzelhandel tätig bin und das Thema oder die Themengebiete, über die wir heute sprechen werden, also als Disclaimer, ich bin da nur interessierter Laie, ich bin da nicht vom Fach, das vielleicht nur vorab. Also naja, alles unter Vorbehalt hier.
Aber wir sind sehr Expertenlaie, würde ich sagen.
Na, na.
Okay.
Nur Laie.
Genau. Also kommt das aus dem europäischen Raum und ist dann nach USA hingewandert, sag ich mal. Was hat man da feiern wollen im europäischen Raum?
Ich vermute, jetzt sind wir schon bei der Spekulation, dass das dann die europäischen Auswanderer bzw. Einwanderer mitgebracht haben, vielleicht die Iren. Ich, ist jetzt nur Spekulation von mir. Soweit ich das weiß, gilt ursprünglich im traditionellen Sinne der Wechsel vom 31. Oktober auf den 1. November immer so als Nacht, also die Nacht vom 31. auf den 1. gilt als Nacht, wo quasi die Grenze zwischen der realen Welt, unserer Welt und der Welt der Geister, die Grenze halt da so ein bisschen verschwimmt, dass man halt eher wohl die Möglichkeit hat, mit Geistern in Berührung zu kommen, ob es jetzt Vorfahren sind oder böse Geister, das hängt vielleicht davon ab, das weiß ich auch nicht so richtig. Und ich vermute mal, dass das so eine Art Memento Mori vielleicht auch sein könnte,
vielleicht.
Gedenke der Toten, ich...
Weißt du denn, wann das entstanden ist, das Fest ungefähr?
Nein, das ist aber auf jeden Fall ein sehr alter Brauch. Also
ja.
Auch da würde ich ganz stark von ausgehen, dass das deutlich vor der Christianisierung gewesen sein könnte.
Mhm.
Also eher eine heidnische Geschichte war.
Mhm. Aber wenn man das Tor zur Geisterwelt sich mehr öffnet, was haben die geglaubt? Nur Geister, die auf der Erde wandeln oder Geister, die in andere Ebenen weitergezogen sind?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht unbedingt beantworten. Vielleicht auch eine Gemengelage daraus. Also, ich weiß, dass es ja, wenn ich mich nicht irre, auch so der ursprüngliche Gedanke von Silvester, ich möchte jetzt nicht abschweifen, aber da ging es ja meines Wissens auch darum, durch die Knallerei quasi böse Geister zu vertreiben. Da war es dann anscheinend wohl mehr so motiviert. aber das ist so ein vielschichtiges Themengebiet, gerade auch im heidnischen, also frühen Heidentum, dass ich mir da ziemlich sicher bin, dass auch der Vorfahren bestimmt auch gedacht werden sollte.
Dass quasi ein Tor zur Anderswelt geöffnet werden kann, könnte.
Genau. Da gibt es ja durchaus auch andere Kulturen, die da ja auch in die Richtung gehen. Da Feste haben in der Richtung.
Welche Kulturen denkst du gerade?
Ich denke da zum Beispiel an die mittelamerikanischen, bestimmt auch südamerikanischen Kulturen. Ich weiß nicht, wie weit das da verbreitet ist, aber ist ja recht bekannt zum Beispiel. In Mexiko gibt es da ja ein Äquivalent zu unserem Halloween.
Tag des Todes oder sowas heißt das. Guck mal, Tag der Toten heißt das. Dia de Muertes.
Genau. Ja. Wo man ja quasi auf eine vielleicht für uns Mitteleuropäer recht befremdliche Art und Weise der Toten gedenkt, also eben explizit der Vorfahren gedenkt, auf eine sehr fröhliche Weise, wo sehr, sehr fröhlich mit dem Tod umgegangen wird. Und ich meine, da gibt es auch eine Göttin des Todes quasi, so die dann auch verehrt wird. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber ist ein charmanter Ansatz, finde ich.
In welcher Weise wird da fröhlich gefeiert? Du sagst, es wirkt befremdlich hier. In welcher Weise?
Meines Wissens, ich kenne mich mit den mittelamerikanischen Festen in dieser Richtung nicht groß aus, aber meines Wissens nach ist es so, dass schon das zelebriert wird mit Tanz und Gesang und Liedern und Schminke und Süßigkeiten. Und ja, dass der Grundtenor halt ein sehr fröhlicher ist. Und dass man dann halt so den Vorfahren auch nahe sein möchte, sie auf diese Weise ehren möchte, ist vielleicht etwas ein anderer Ansatz als jetzt der eher besinnliche, den wir vielleicht hier haben, auch im noch auch christlichen Europa. Klar, Süd- und Mittelamerika sind auch christlich geprägt, aber ja.
Also was ich auch gehört habe, auch seit dem Film Coco von Disney, da geht es natürlich darum, um die Toten zu ehren, dass sie sich quasi auf den Friedhof begeben und da ein Festessen veranstalten und Geschichten über den Toten dann erzählen. Also alle, der eine Geschichte zu erzählen hat, tragen sie dann der nächsten Generation weiter. Also, dass die quasi einen ganzen Abend dann dort bei ihrem Vorfahren verbringen, um Kontakt aufzutreten. Und vielleicht für die anderen interessant, es findet nicht an Halloween statt oder Allerheiligen, sondern an Allerseelen.
Das wäre dann der 2. November, oder?
Das wäre der 2. November. Was ist Allerheiligen auch? Das ist ja auch interessant. Das scheint ja irgendwas Christliches zu sein.
Ei, das ist Feiertage, da bin ich leider da. Das ist eine Bildungslücke von mir. Ich würde aber ganz stark davon ausgehen, dass, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, die ursprüngliche Idee von Halloween oder Samhain, meine ich, eine heidnische war. Und wie es ja so bei so vielen Dingen ist, dass das Christentum da auch viel vielleicht adaptiert hat, übernommen hat. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Allerseelen eine christliche Geschichte ist.
Nee, Allerseelen und Allerheiligen ist getrennt voneinander.
Allerheiligen ist der Erste.
Ja, genau. Aber ich schummel so ein bisschen und guck gerade nach. Nee, also Allerheiligen heiligt die Heiligen. Also nicht alle Seelen, sondern nur die Heiligen. Und dann kommt Allerseelen, wo man die Seelen gedenkt.
Ja.
Und vorher nur die Heiligen.
Der christlichen Märtyrer, oder?
So verstehe ich das, genau. Ah, ja. Sowas wie, ich glaube, Jeanne d'Arc war eine Heilige, wurde heilig gesprochen. Also
Die Jungfrau von Orléans.
Ja, die Jungfrau von Orléans. Und Allerseelen ist Tag des Gedenkens aller verstorbener Gläubige. Also davor nur die besonderen Gläubigen und am nächsten Tag die Gläubigen.
Aber das würde ja zu dem passen, was wir vorhin gesagt haben, dass man quasi auch der Vorfahren gedenkt und nicht nur böse Geister vertreiben möchte, sondern eben auch eine Bindung vielleicht zu seinen Ahnen aufbauen möchte oder ähnliches. Genau.
Wie siehst du das mit der geistigen Welt? Also ganz ehrlich, wenn man darüber spricht, denkt man so, okay, das ist schon ein bisschen verrückt, wenn man darüber spricht.
Mhm. Finde ich eine persönlich hochinteressante Frage. Auch vielleicht hier als Disclaimer, ich bin weder Esoteriker, ohne das jetzt abfällig gegenüber Esoterikern zu meinen, bin da also in der Richtung nicht sonderlich veranlagt, muss aber dazu sagen, dass ich mich tatsächlich schon immer, selbst als Kind, als recht spirituellen Menschen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es eine Legaldefinition von Spiritualität gibt. Für mich bedeutet es sowas wie den Sinn dahinter suchen, auch im Leben suchen. Muss nicht zwingend religiös motiviert sein. Ist zumindest so meine Meinung. Und der Gedanke, dass man den Toten der Toten gedenkt, das ist natürlich eine ganz charmante Geschichte. Ja, und da vielleicht dann auch den Ansatz über die Spiritualität zu suchen, das halte ich schon für eine sehr gute Sache.
Ja, dass man den Toten gedenkt, finde ich sehr schön. Und Spiritualität ist also für dich in Kontakt zu treten, unter anderem mit einer Welt, die wir nicht sehen können.
Zumindest bedeutet es für mich ganz persönlich, dass man irgendwo dadurch auch einen gewissen Sinn in das Leben bekommt. Also ich habe da durchaus einige Punkte, die für mich das Leben ausmachen, den Sinn des Lebens ausmachen. Meine Familie sei hier an erster Stelle genannt. Ich würde mich als, ja, bin ich religiös? Fragezeichen. Ich halte es auf jeden Fall für einen sehr charmanten Ansatz. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so groß ein Begriff ist, so der pantheistische Gedanke, also jetzt nicht unbedingt, wie er im Christentum auch präsentiert wird, dass quasi Gott alles ist. Es muss nicht unbedingt ein bärtiger Mann sein, der da irgendwo sitzt, sondern dass wir alle irgendwo Gott sind oder etwas Göttliches in uns haben. Das Eichhörnchen da auf dem Baum, wir beide. Das finde ich einen sehr charmanten Gedanken, dass irgendwie, ne, so quasi die, wie sagt man so schön, die Summe aller Teile mehr ist als die Summe aller Teile, genau. das halte ich für eine sehr interessante und sehr, sehr tröstliche Sache. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr gut ist, dass der Mensch auch etwas Spiritualität in seinem Leben braucht oder danach irgendwie immer irgendwie vielleicht auch unbewusst sucht, irgendwie so als Anker vielleicht, als Sinnstifter. Denke ich schon, dass das vielleicht nicht für alle Menschen gilt, aber doch für viele gilt. Mhm. Und ich halte einfach diesen Gedanken für ganz großartig, dass man, naja, dass da vielleicht auch etwas bleibt, dass man, ob es jetzt explizit so ist, ob es wirklich so ist, dass man mit seinen Vorfahren da in Kontakt treten kann, das kann ich wirklich nicht sagen, aber jeder, der das glaubt, das respektiere ich durchaus. Bin ich tatsächlich ein wenig skeptisch. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, bin 35 Jahre, jung kann man ja nicht mehr sagen, 35 Jahre alt und habe im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, muss ich sagen, es geht wahrscheinlich vielen Menschen so, durchaus das ein oder andere Erlebnis gehabt, wo man gar nicht jetzt groß was reininterpretieren und reindeuteln möchte, aber wo man dann doch sich anfängt zu fragen, ist da vielleicht doch ein bisschen mehr als das, was wir so sehen in unserer Welt. Das sind auch sehr persönliche Erlebnisse, die ich da hatte. Geht zum Beispiel um meine Großmutter, um unseren Sohnemann, den wir jetzt haben. Mhm. Dass man einfach da doch Dinge erlebt hat oder Träume gehabt hat, die wirklich so merkwürdig waren, so eindrucksvoll waren, dass sie einen doch sehr nachdenklich machen.
Ja, was mein herzallerliebster Mann andeutet, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass, naja, ich fange mal so an. Jedes Haus hat irgendwie eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Energie, wenn man da reinkommt. Und man spürt, wenn jemand da wohnt oder wer da drin lebt. Und wir leben in dem Haus deiner Oma und
meiner Großeltern, ja.
Deiner Großeltern. Und als ich schwanger war, hatte ich das Gefühl, dass die Oma zu mir gekommen ist und um zu gucken, was da Neues gerade entsteht in mir. Wie komme ich da drauf? Ja, der Kleine hat wie verrückt gestrampelt in der Nacht und ich war so zwischen Wach- und Schlafzustand und hatte das Gefühl, okay, es ist jemand da, obwohl niemand da war. Also ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen, diesen komischen Zustand, wenn man schläft, aber nicht weiß, ob man wach ist oder schläft. Und genau in diesem Zustand hatte ich das Gefühl, ihr begegnet zu sein.
Mhm. Ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, wenn wir jetzt dann doch über die sehr persönliche, wir sind ja unter uns hier.
Genau, ganz unter uns.
Angelegenheit reden, dann kann man das ja vielleicht ein bisschen ausführen. Es war wohl so, du hast ja, genau wie du sagtest, geschlafen oder nur in diesem Zwischenzustand. Und was halt interessant war, dass ich am Vortag, dass meine Großeltern leben beide leider nicht mehr, wir hatten aber ein sehr gutes, inniges Verhältnis auch, bin auch bei ihnen mit aufgewachsen unter anderem. Und dass ich einen Tag vorher, bevor du diesen, nennen wir es mal Traum hattest, auf dem Friedhof gewesen bin, wo ich jetzt auch nicht wahnsinnig oft bin, und den beiden erzählt habe, quasi am Grab, was ich auch sonst fast nie mache, am Grab sprechen, dass sie halt Urgroßeltern werden würden. Ich habe ihnen also quasi verkündet am Grab, dass du schwanger bist. Und dann direkt in der Folgenacht träumst du dann so etwas, wie dann meine Oma dann sich über dich beugt und quasi den Kleinen begutachtet durch dich hindurch. Und das war noch recht früh in der Schwangerschaft. Das heißt, er hat sich noch nicht so bemerkbar gemacht. Nee. Und das war eines der ersten Male, dass er dann gestrampelt hat. Das ist natürlich schon kurios. Da fängt man schon an zu spinnen.
Das stimmt. Also kann natürlich alles Zufall sein. Und wissenschaftlich kann man das wahrscheinlich auch nicht erklären. Aber das ist ja Spiritualität für mich auch ein Stück weit. Das ist nicht pure Naturwissenschaft, die man so greifen kann. Oder wie sich Naturwissenschaft im Moment versteht, dass man entweder 0 oder 1 hat, aber dazwischen, ja, ich glaube, Naturwissenschaft will heutzutage jedes einzelne Detail erklären und Spiritualität, das kannst du nicht fassen, das kannst du manchmal noch nicht mal in Worte fassen, finde ich.
Mhm. Ja, also wie sagt man so schön, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich habe da einfach zu viele Erlebnisse dieser Art gehabt, das kann man es ja, ohne das jetzt groß auszuführen, ich habe vom Suizid eines älteren Nachbarn, den wir damals hatten, ein Nachbar meines Elternhauses, der war im hohen Alter dann ganz unglücklich und hat sich dann noch scheiden lassen mit deutlich über 80 Jahren und der hat sich dann halt selbst getötet und ich habe dann eine oder wenige Nächte vorher davon geträumt, dann hat er sich bei mir verabschiedet und ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass das so sein würde und habe das erst Wochen später erfahren, weil ja, er ist viel später gefunden worden in seinem Haus. Das war halt auch interessant, auch so ein interessantes Erlebnis oder nochmal auf meine Oma zurückzukommen. Es war eine sehr, sehr kluge Frau und bis ins hohe Alter auch sehr klar im Kopf. Nur zuletzt wurde es dann doch, wie das halt so ist, ein bisschen schwierig, wurde sie dann doch, ja, sagen wir mal, dement. Und dann habe ich sie dann mal besucht und das war noch Jahre, bevor es unseren Sohnemann gab, guckte sie dann, sie hat dann noch so gerade eben hier zu Hause alleine gelebt, guckte sie dann in den Garten und meinte dann zu mir, ach guck, da ist er ja. Meinte ich dann, Oma, wer denn? Ja guck, dein Sohn, er spielt da. Ja, und Jahre später ist es dann so. Gut, vielleicht keine bahnbrechende Anekdote, aber wenn man dann so eins und eins zusammenzählt, also ich finde das schon, es macht einen schon nachdenklich. Und selbst wenn da nichts dran sein sollte, ich denke, das ist nicht zu unterschätzen, dass es irgendwo auch ein Trost ist für die Menschen, wenn man so ein bisschen ins Religiöse geht, ins Spirituelle geht, eben, ja, Memento Mori, ne, der Vorfahren gedenkt, wenn Menschen daran glauben, an die Geisterwelt, bitteschön. Also ich kann das nicht, ich belächle es nicht, ich das finde das schon eine ganz gute Sache.
Wie kann Spiritualität so gelebt der Gemeinschaft helfen? Ich denke gerade nochmal zurück an den Punkt, den du gesagt hast, wenn Gott alles ist oder wie man das auch nennt, also jeder hat ja einen anderen Namen dafür, dann sind wir doch im Grunde genommen alle miteinander verbunden. Wenn ich daran denke, dass ich jetzt Wasser trinke, dann auf Toilette gehe, geht das in die Kanalisation, wird weiterverarbeitet und steigt dann wieder in die Wolke auf. dann regnet es runter in den Baum und irgendwie, ne, durch das Wasser bin ich schon irgendwie mit allen Lebewesen indirekt verbunden. Inwiefern kann das, ja, Menschen helfen, die in einer Gemeinschaft leben oder Gemeinschaft leben wollen?
Das finde ich eine ganz, ganz wichtige, tolle Frage, die, ja, wie will die beantwortet werden? Das ist, ich kann nur sekundieren, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz toll, ganz richtig, dass man das den Menschen etwas bewusster macht. Jetzt weiß ich nicht, der Lenin, von dem ich jetzt nicht wahnsinnig viel halte, der hat gesagt, Religion ist Opium des Volkes oder für das Religion ist Opium für das Volk oder so, also ähnlich. Das war auf jeden Fall Lenin. Ist leider natürlich auch nicht ganz falsch, dass man gerade mit Religion und oder Spiritualität auch viel bestimmt falsch machen kann und Menschen manipulieren kann und braucht man, ist egal, in welche Religion man jetzt guckt. Religion kann auch wirklich missbraucht werden. Ganz egal, welche der Religionen jetzt. Aber genau, dass man den Menschen auch bewusster macht, genau was du gerade gesagt hast, dass Spiritualität doch eigentlich auch ein Zugang sein könnte, dass man sich bewusst macht, wir sind alle Lebewesen auf diesem wunderschönen Planeten und dass man da vielleicht auch mal fünfe gerade sein lässt, ja, wenn man sich über seinen Gegenüber ärgert wegen irgendwas, dass man da irgendwo eine Gemeinsamkeit sieht, ja.
Also hilft Spiritualität oder Religion, gelassener mit seinen Gegenüber umzugehen?
Ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall helfen kann, ja. Doch. Muss nicht, aber wenn man für sich selbst seinen Zugang dazu gefunden hat, sei es jetzt durchs Christentum, sei es auch durch den Buddhismus oder, bin ich persönlich davon überzeugt, dass das auf jeden Fall eine gute Sache sein kann, ja. Durchaus.
Zu den energetischen Feldern nochmal. Hast du das Gefühl, dass man das spüren kann?
Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Das habe ich persönlich, glaube ich, noch nicht gehabt. Zumindest kann es kein so eindrucksvolles Erlebnis gewesen sein, sonst würde ich mich daran erinnern. Wie ich vorhin sagte, ich hatte nicht nur die Träume oder Ereignisse, über die wir schon gesprochen haben, sondern durchaus noch ein paar mehr, die sehr eindrucksvoll waren. Das allein reicht schon aus, dass ich so ein bisschen ins Nachdenken komme, was dieses Themengebiet betrifft. Mit diesen energetischen Feldern, da gibt es ja ganz, ganz interessante Theorien und Ansätze und auch ganz faszinierende Menschen, die da das vermeintlich steuern können. Kann ich nicht beurteilen. Ich würde es jetzt nicht vom Tisch wischen. Ich bin da sehr aufgeschlossen. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich persönlich habe da keine Erfahrung mit.
Also was ich an Erfahrung habe, zum Beispiel mit Patienten, wenn wir im Prozess kommen und über bestimmte Themen sprechen und er ist wirklich oder sie ist wirklich vertieft da drin und ich habe da gefragt und dann entsteht etwas, dann entsteht irgendwie so eine Schwingung, die du dann greifen kannst. Und manche nennen das Flow oder Workflow, aber es ist ganz interessant. Also man pendelt sich gegenseitig ein und wenn man sich gegenseitig dann so eingependelt hat, entsteht irgendwie so eine Energie zwischen den Menschen. Und was ich auch erlebt habe, ist häufig, wenn man, wie ich vorhin auch sagte, in Häusern reinkommt oder auch in Geschäften oder sogar in einer Stadt, wenn du da reinkommst, es macht was mit einem, also das löst irgendwas aus. Also ich meine das mit energetischen Feldern auch noch.
Jetzt, wo du das so schön beschreibst, würde ich dir vollkommen beipflichten. Diese neudeutsche Vibes oder Schwingungen, positiven Schwingungen oder negative Schwingungen, da glaube ich, ist tatsächlich viel Wahres dran. Da spielen natürlich auch andere, auch wissenschaftlich belegbare Aspekte eine Rolle, wie Pheromonausschüttung des Menschen, dass man sich nicht riechen kann im Wortsinn. Aber genau, was du sagst, dass man in den Fluss kommt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, was du sagst als Therapeutin. Wenn man da Patienten mit einem Patienten auf einen guten Nenner kommt. Das kenne ich natürlich auch, dass man da, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet oder auch einfach sich so gut versteht, dass da was, ne, so eine Art Energie entsteht, sage ich mal, das verstehe ich schon, was du meinst. Und das andere, ich habe das mit Städten oder, was du sagtest, oder Häusern, dass die so eine eigene, ich will jetzt nicht sagen Seele haben, aber Atmosphäre haben. Ich habe das ganz stark, ich bin so ein Baumschmuser, ich gehe sehr gerne in den Wald und da habe ich das total. Also das ist für mich wirklich, bei allem wirklich Leben und Leben lassen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber deswegen sage ich das jetzt nicht als Kritik, aber dafür brauche ich dann keine Kirche, das ist dann wirklich mein Tempel, wo ich wirklich auch so tatsächlich irgendwo auch, sagen wir ruhig, Gottes Schöpfung so spüre, wie auch immer jetzt Gott ist oder ob es den gibt, sei mal dahingestellt, aber dieses Göttliche, sage ich mal, das Leben, Schöpfung.
Und ich glaube, das, was wir gerade beschrieben haben, ist das, was man nicht fassen kann, was aber irgendwie jeder spürt und auch ja, die Interaktion mit meinem Gegenüber auch gestaltet. Also bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe, wenn ich den Raum betrete, allein wie ich den Raum betrete und mit meiner, ja, ich habe jetzt auch kein deutsches Wort gerade dafür, mit meinem Vibe da reinkomme, mit meinem energetischen Feld, dann reagiert derjenige dann auch. Und ich glaube, das ist mehr als, okay, mein Gehirn reagiert so und meine Körpermasse reagiert so. Ich glaube, wir sind mehr als unser Gehirn wahrscheinlich, oder?
Ich persönlich halte, das ist ja auch so ein, ich bin nicht mehr in der Kirche, ich bin, war evangelisch-lutheranisch, ich bin ausgetreten, kann mir aber vorstellen, irgendwann vielleicht wieder einzutreten, aber es passte nicht so ganz zu mir, habe ich gemerkt. Trotzdem finde ich den Gedanken dieser Dreifaltigkeit im Christentum, ich meine jetzt nicht unbedingt Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern einfach Körper, Geist und Seele, diese Betrachtungsweise finde ich sehr charmant. Also wenn man mich jetzt fragen würde, glaube ich, dass der Mensch eine Seele hat oder ein Tier eine Seele hat, dann würde ich das schon bejahen. Da glaube ich schon dran, ja.
Ja, also ich muss zugeben, am Anfang des Studiums ist der Seelenglauben wieder zurückgegangen, weil es doch sehr Richtung, wir wollen alles bis ins letzte Detail erklären, Verhalten auf chemischer, neurologischer Ebene. Aber ich merke, seitdem ich Mutter geworden bin, kommt das wieder zurück. Dieses, wir sind mehr als nur die Summe unserer Moleküle und Teilchen, die da sind. Aber das kann man nicht fassen. Und was man nicht fassen kann, ja, den bemisst man keine Bedeutung erstmal so groß bei.
Ich bin auch, wenn ich das anmerken darf, der festen Überzeugung, dass gerade hier im Westen, im europäischen Raum oder auch im von mir aus US-amerikanischen Raum, egal, dass der Mensch da auch durchaus seine Spiritualität irgendwo verloren hat. Das soll jetzt keine große plakative Kritik sein am Westen per se, aber und im Osten ist bestimmt auch nicht alles besser als hier. Aber ich glaube, dass es den Menschen schon gut täte, wenn man da ein bisschen mehr wieder zurückkäme. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Ansätze auch, durch diverse politische oder nicht politische Gruppierungen. Muss man jetzt auch nicht alles gut finden. Ist bestimmt viel Positives auch dabei. Aber ich denke auch, dass der Mensch, der oder überhaupt ganz allgemein, muss man gar nicht in Ost und West teilen oder Nord und Süd, dass der moderne Mensch da vielleicht ein bisschen den Zugang verloren hat zum Spirituellen, zum Religiösen.
Wie kann Spiritualität noch helfen?
Für mich gesprochen, mir hilft es oder würde ich, bin ja, wie gesagt, auch nur interessierter Laie. Oder würde es helfen in Bezug auf, ja, es klingt so abgedroschen, sich selbst finden, in sich selbst ruhen, ein bisschen den Sinn des Lebens vielleicht finden oder dadurch leichter finden. Das, und um jetzt zum Hauptthema zu kommen, deines Podcasts mit dem ein Mehr ein Miteinander, dass man eben auch, ja, einfach geduldiger ist im Umgang mit anderen, dass man Wenn man mehr in sich ruht, dann ist man grundsätzlich, behaupte ich, auch toleranter und entspannter im Umgang mit anderen. Wenn da mal vielleicht irgendwie was schief läuft, ist man vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, die Menschen, die Menschheit als Gemeinschaft sieht. Ich denke, das wäre schon nicht verkehrt.
Und auch die Verbundenheit mit den anderen, ne?
Also, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt auch nicht in einer Theokratie leben. Aber so dieser Gedanke, wenn ich, also ich persönlich als Daniel, glaube daran, dass das Eichhörnchen von nebenan oder der Hund von nebenan auch eine Seele haben, wenn man sich dessen bewusst macht, dann, ich bin jetzt kein Vegetarier, ich habe gelernt, das heißt Flexitarier, was ich wohl bin, also ich esse Fleisch, aber halt selten und möglichst bewusst, dass man halt dann auch mal eben nicht so unbedingt so das billig Fleisch kauft, sondern halt auch ein bisschen mehr vielleicht den respektvollen Umgang auch so das mit der Umwelt halt hat, dass man, wenn ich davon ausgehe, halt, ja, den spirituellen Ansatz jetzt habe, dass Tiere eine Seele haben, dann haue ich mir vielleicht weniger, ich nenne jetzt keine Namen, weniger Quatsch rein und lebe vielleicht etwas bewusster, gehe vielleicht bewusster durch den Wald und denke nicht nur, ach guck mal, das ist ja Brennholz, ne, sondern mach vielleicht ein bisschen was im Umweltschutz oder. Ohne das jetzt missionarisch zu meinen, aber.
Ja, vielleicht lernt man wieder mehr Erhabenheit vor der Natur, vor der Umwelt, Demut. Vor dem Demut.
Ja, ja, also was mich betrifft, wäre es Demut.
Ja, ja. Vor der Umwelt, vor dem, wo wir alle drin sind, dass man das sieht, dass man ein kleines Rädchen ist, aber wenn ich daran schraube, dann bewirke ich auch was in dem Rest der Welt, in den anderen.
Ja, würde ich voll unterschreiben, ja. Ohne das jetzt missionarisch zu meinen, aber ja.
Ja, bei mir ist es immer ein Rück- und Fortschritt Richtung Spiritualität. Ich merke immer wieder, dass mich doch dieses Naturwissenschaftliche wieder einholt und ja, sogar mein Kind immer die Spiritualität wieder bei mir rausholt, quasi.
Ich finde aber auch, dass sich das nicht ausschließen muss. Ich finde, dass man durchaus da eine Koexistenz haben kann zwischen, in Anführungszeichen, der Wissenschaft, zum Beispiel Naturwissenschaften, und eben dem, ja, Glauben, oder es gibt nicht wenige ganz brillante Köpfe in unserer Menschheitsgeschichte, die durchaus auch, also im naturwissenschaftlichen Bereich, die aber durchaus auch, ja, eben spirituell waren oder gläubig waren.
Wer denn zum Beispiel?
Ja, jetzt hast du mich. Ich möchte jetzt keinen Quatsch erzählen und mich da gerade vertun, deswegen schweige ich jetzt. Aber ich denke gerade an den Nikola Tesla, den ich weiß ein bisschen was über den, war ein sehr brillanter Kopf. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, das ist jetzt gerade ein Selbstgespräch, ob der wohl gläubig war, das weiß ich gar nicht. Also da will ich jetzt keinen Quatsch erzählen, aber es gab sie.
Also schließt sich Spiritualität und Naturwissenschaft nicht aus?
Für mich als Nicht-Physiker, als Nicht-Naturwissenschaftler, nein. Das ist meine persönliche, bescheidene, feste Überzeugung. Ja.
Ich stelle mir das an manchen Punkten manchmal schwierig vor, irgendwie.
Warum?
Ach, keine Ahnung. Wenn ich richtig so in der Naturwissenschaft wäre, würde ich einige Sachen eher abtun als Humbug.
Na gut, aber was mir jetzt spontan einfällt, ich gucke ja gerade während unseres Interviews raus aus dem Fenster und gucke auf einen wunderschönen Eichenbaum. Es gibt, naturwissenschaftlich belegt, den sogenannten goldenen Schnitt, Phi. Und jetzt muss ich in meinem Gedächtnis kramen, der ist irgendwie 3, irgendwas zu 6, irgendwas im Verhältnis. 3,6 mal irgendwie sowas. 3 zu 6, meine ich. Und der findet sich in der Natur so unendlich unfassbar oft wieder, sei es im menschlichen Körper, was unsere Proportionen betrifft, die Extremitäten betrifft, die Gesichtszüge betrifft. der sich aber auch in Blättern wiederfindet oder in Blüten von Blumen. Hm. Und ich sage jetzt nicht, dass ich daran glaube. Ich finde es halt nur einen charmanten Gedanken, dass da vielleicht irgendjemand, und das muss jetzt nicht der bärtige Mann sein, vielleicht sich das ausgedacht hat, weil es ist ja schon bemerkenswert, dass man, der Mann von Vitruv zum Beispiel, von Da Vinci, repräsentiert ja auch den goldenen Schnitt meines Wissens. Das finde ich schon faszinierend. Also, warum nicht? Warum sollte es da nicht etwas jemanden geben, und sei es das Universum selbst, das sich gesagt hat, komm, wir machen mal hier Mathematik, ja. Das hätte ich als Schüler nie gesagt, aber heute als alter Mann sage ich das. Mathematik ist ja auch Schönheit. Die Symmetrie finden wir Menschen ja ganz, ganz toll. Die symmetrische, die Gesichtszüge eines Menschen sind, desto hübscher finden wir ihn in der Regel. Das ist ja nicht wegzudiskutieren.
Ich sehe deinen Punkt, doch. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, sind das manchmal getrennte Sachen. Der Wissenschaftler, der zur Uni geht, und zu Hause der spirituelle, religiöse Mensch. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Ja. Ich wollte gern nochmal auf Halloween zurückkommen. was meinst du, warum es heute gefeiert wird? Oder was die Leute damit verbinden?
Ich glaube, dass das heute gerade in den USA und auch jetzt inzwischen in Deutschland, in Europa. Es ist natürlich auch irgendwo eine coole Sache, gerade für Kinder und Jugendliche. Es geht dann ums Verkleiden und dieses berühmt-berüchtigte Trick or Treat. Es geht um Süßigkeiten. Ich war da früher ein bisschen genervt von. Inzwischen finde ich das eigentlich ganz, ganz niedlich, wenn die Kinder klingeln. Einmal zu Halloween hatten wir keine Süßigkeiten da und haben uns dann haben die Lichter im ausgemacht. Haben uns versteckt, weil wir es nicht übers Herz brachten, den Kindern nichts geben zu können.
Alle Lichter ausgemacht.
Genau. Ich denke, das ist schon auch irgendwo so ein popkultureller Hintergrund, der da jetzt auch wichtig ist. Das will ich glaube, nur ein Bruchteil hat da wirklich einen religiösen, spirituellen Motivationsansatz, was Halloween betrifft. Aber gibt es sicherlich auch. Also gerade, weiß ich, gibt es ja viele neuheidnische, ich will jetzt nicht sagen Kulte, aber Strömungen, die sich wieder etablieren, die auch da ganz bewusst wieder so ein bisschen weg vom Christentum auch mal wieder so auch mehr in diese Richtung gehen und versuchen, sich zu orientieren an dem, wie man früher in Europa auch gelebt und geglaubt hat. Und da gibt es, denke ich mal, schon nicht wenige Menschen, die da auch ein religiösen Antrieb haben, aber auch eben viel Popkultur.
Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Also wir haben ja gerade besprochen, in Mexiko, da feiert man quasi die verstorbene Familie. Wir haben besprochen, okay, es öffnet sich ein Tor zur Anderswelt, wo man Kontakt aufnehmen kann zu den Geistern oder zu der geistigen höheren Welt, wie man das auch nennen mag. Warum arbeitet man dann so mit Horror an Halloween? Mit Horror und Angst und ja, alles, was uns Schrecken einjagt, das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie kommt man darauf?
Auch eine gute Frage, die ich leider auch nicht gut beantworten kann, fürchte ich. Vielleicht ist reine Spekulation, vielleicht. Ich meine, wir haben ja auch zu Beginn nicht wirklich geklärt, was der ursprüngliche Charakter von Halloween oder Samhain war, ob das jetzt mehr so ein Memento Mori war oder eben, ich meine schon, aber vielleicht, weil der Tod auch irgendwo was Ambivalentes ist für den Menschen, der macht einem ja auch Angst, Vergänglichkeit. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist, dass man auch so auch dann der christliche Aspekt, mit der Idee der Hölle und dass man vielleicht für etwas sühnen muss, dass es dann auch böse Geister gibt, dass man Schuld auf sich geladen hat, könnte da durchaus auch eine Rolle spielen, denke ich.
Dass quasi etwas, was man noch nicht geklärt hat mit jemandem, der in der Anderswelt ist, jetzt die Möglichkeit hat, quasi
wäre für
sich
mich
zu rächen.
Weiß ich nicht, aber wäre jetzt für mich zumindest nicht abwegig.
Ja, so auf die Schnelle finde ich das jetzt auch nicht, aber ja.
Aber ich finde das schön. Wir haben uns, daran sieht man ja auch, dass das jetzt wirklich ein spontanes Gespräch ist, wenn man so möchte, und wir dann nichts vorher groß auswendig gelernt haben, sondern wirklich, dass das jetzt sehr echt ist, was wir hier machen.
Ja, ein Kaffeeklatsch halt.
Genau.
Ja, vielleicht ist es auch so. Es hat mich halt nämlich gewundert, nachdem wir gesprochen haben, weil das eigentlich irgendwie auch was Schönes ist, wenn man Kontakt hat zu der Anderswelt und was über sich lernen kann, aber auch über die Anderswelt noch was lernen kann. Manche hier in der Gegend, hier in NRW, versuchen ja Kontakt zu der Anderswelt aufzunehmen, aktiv. Sogenannte Hexen würden wir sie nennen. Kannst du da was zu erzählen?
Zu was konkret jetzt?
Es gibt einen bestimmten Ort, der Leute mit solche mit solchen Festen verbinden. Mit Kontakt zu Anderswelt.
Ich muss jetzt fragen, meinst du, weil du jetzt explizit NRW gesagt hast, meinst du jetzt die Externsteine?
Ja.
Ah, okay. Muss man dazu sagen, ich habe ein paar Jahre in Ostwestfalen gelebt und meine Frau weiß das, dass ich den Teutoburger Wald sehr, sehr mag, sehr schätze als Mischwald. Kann man einfach toll wandern und Motorrad fahren. Und da gibt es ja die sogenannten Externsteine. Schön, dass du das jetzt ansprichst. Ja, es gibt es ja durchaus, vielleicht noch populärer, nicht in NRW, sondern, ich meine, im Harz, ne, liegt der Brocken, das, wo die Hexen dann, also das ist ja noch prominenter, das ist ja sehr bekannt, auch durch Märchen, aber genau, die Externsteine sind insofern auch Kultstätte immer gewesen, früher und auch jetzt durch eben neuheidnische Strömungen, werden sie auch noch oder wieder stärker genutzt für genau auch eben spirituelle Anlässe wie Tag- und Nachtgleiche wird, also hier Äquinoctium wird da gefeiert, also zweimal im Jahr. Quatsch. Auf jeden Fall wird das Äquinoctium gefeiert und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das da jetzt zum 31. Oktober ist in der heutigen Zeit natürlich alles ein bisschen spannender, aber grundsätzlich wird da meines Wissens auch, nennen wir es mal, Halloween gefeiert, genau. Ja. Leider kann ich da nicht viel mehr zu sagen, weil ich da immer mal hin wollte und es sich leider nie ergeben hat. Letztes Jahr wäre es gegangen, da war dann aber Corona gerade auch noch besonderes Thema und dann hatte sich das natürlich erledigt.
Aber was du, glaube ich, zu sagen kannst, sind die Externsteine. Was ist so besonders an den Externsteinen? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Gut, die sind toll, haben eine tolle Formation und da ist so eine kleine Höhle oder zwei kleine Höhlen, die so ein bisschen Kapelle sind, aber so wirklich habe ich nicht verstanden, was an diesen Externsteinen so besonders ist.
Ja, und das ist schön, dass du das sagst. Das ist ja alles eine Frage der Perspektive. Wenn ich da bin, ich brauche nicht unbedingt die Steine dafür, aber die sind nochmal so ein Katalysator. Wenn ich dann da hochgehe, man muss dazu sagen, für die Leute, die es nicht kennen, man kann die Externsteine zumindest zur Saison, die geht glaube ich eben jetzt bis Oktober, kann man da hochklettern und hat da einen wunderschönen Blick auf den See und auf den Teutoburger Wald eben. Und mir persönlich gibt das sehr viel, weil ich eben, es war nicht so dahergesagt, der Wald ist schon irgendwo mein Tempel. Und das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Da fühle ich mich dann eben ein bisschen mehr verbunden mit der Natur und auch ein bisschen demütig. Es gibt, das weiß ich, es gab, das ist jetzt die hässliche Seite, ich meine im Dritten Reich war das ja auch durchaus ein Thema Okkultismus, auch Esoterik. Der Himmler war da ja, glaube ich, recht hinter und da gab es einen Herrn, der relativ wichtig war, Robert Ley hieß der, Ley oder Ley, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, L-E-Y, und der hat ja dann diese sogenannten Ley-Linien erforscht, erfunden, wie auch immer. Und da ging es dann auch eben um das Finden von Energiefeldern und so weiter und Nationalsozialisten, die in der Richtung halt interessiert waren, die haben halt postuliert, ach ja, dadurch die Externsteine verläuft halt so eine Leylinie.
Kommt das dann daher, dass dem mehr Energiefeld spirituell zugesagt wird, den Externsteinen?
Nein, der Gedanke ist Gott sei Dank viel älter als dieses sehr unschöne Kapitel. Es ist nachweislich so, dass das durchaus in vorchristlicher Zeit schon ein sehr wichtiger Kultort war. So findet man zum Beispiel, fürs Heidentum war es wichtig, fürs, ich sag jetzt mal Druidentum, ich glaube, dass das nicht falsch ist, wenn ich das sage. Es gibt zum Beispiel ein Relief auf den Externsteinen oder an den Externsteinen. Da sieht man halt, wie die Irminsul geknickt wird. Sollte ich vielleicht gleich erläutern, was das ist. Das ist quasi ein christliches Graffiti, was gemacht wurde damals nach dem Motto Edge, wir waren stärker. also quasi, dass das Christentum auch dann ja auch mit Zwang halt den Menschen auch übergestülpt wurde teilweise. Da geht es darum, die Irminsul ist so ein sächsisches Pendant zum Weltbaum. Yggdrasil gibt es ja in vielen Religionen, auch in vielen Kulturen, diesen Gedanken an einen Weltbaum. Bei den Germanen war es, glaube ich, eine Esche. Oder im skandinavischen Raum, das unterscheidet sich aber. Aber gibt es auch im asiatischen Raum zum Beispiel diesen, finde ich, sehr schönen Gedanken eines Weltbaumes. Und die Irminsul war halt wohl aus heidnischer Sicht eine Art Weltsäule oder Weltbaum. Und da findet man auf diesen Externsteinen dieses Relief, wie die halt umgeknickt wird durch die Christen. Und das war halt eine Machtdemonstration. Das kann man heute noch sehr schön sehen.
Aber ich habe noch nicht verstanden, warum das dann so den Externsteinen so Spiritualität zugesagt wird.
Gute Frage. Also ich kann nur sagen, dass es halt seit
oder vielen, Energie oder wie man es auch nennt.
Seit vielen Jahrhunderten halt Kultstelle war. Warum das ursprünglich ausgewählt wurde, ist eine gute Frage. Es ist halt schon ein markanter Ort. Also man geht dann da über eine Ebene, sag ich mal. Und dann hat man diese sehr isoliert da stehenden, sehr hohen Felsen. Das macht schon ein bisschen was her. Warum das ursprünglich ausgewählt wurde, das wüsste ich auch gerne. Ich glaube auch nicht, dass man das überhaupt weiß.
Erinnert mich so ein bisschen an den Steinkreis, obwohl es kein Steinkreis ist, aber erinnert mich so ein bisschen. Wie heißt er nochmal, dieser Steinkreis?
Stonehenge. Ja. Zum Beispiel, ja. Genau, also das ist, ich weiß nicht, ob es da noch andere Petroglyphen gibt von früher, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur von diesem christlichen Relief. Ja, das ist halt ursprünglich von druidischen, auf jeden Fall heidnischen Menschen genutzt wurde und dass da auch wohl Menschen mal gelebt haben auch. Soweit ich das weiß, wurde auch der obere Teil der Externsteine jetzt fehlt mir doch der Begriff, ich bin ein bisschen müde, als Sternwarte, sage ich mal, bot sich das an, dass man, also es gibt da zumindest interessante Theorien, dass es auch ein bisschen als Sternwarte genutzt worden ist. Und das ist dann natürlich für die nachfolgenden Generationen interessant, weil hey, da haben mal Menschen gelebt, da haben halt druidische Kulte ihr Unwesen getrieben, dass sich das dann quasi so fortgesetzt hat.
Vielleicht ist es so gewachsen.
Genau, dann auch später durch die Nazis halt und
Okay, was würdest du dem Zuhörern gerne zum Schluss mitgeben von unserer Halloween-Session?
Dass ich um Verständnis werbe, dass ich hoffentlich hier nicht zu viel Quatsch geredet habe. Und nicht mehr als sonst, ne? Genau, du kannst das ja sagen. Eine gute Frage. Ich denke, man sollte vielleicht ne? Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Man muss ja nicht übertreiben, aber dass man so für sich ein wenig versucht, in sich zu gehen, sich versucht, bewusst zu machen, wie du es so schön gesagt hast, durch das Mutterwerden hast du diesen Moment auch etwas gehabt. Ein bisschen Demut vor, sagen wir mal ruhig, auch im nicht-religiösen Sinne, ein bisschen Demut vor der Schöpfung, vor den Mitmenschen, der Natur, den Tieren, dass man versucht, vielleicht etwas zu entschleunigen, etwas in sich zu ruhen, dass wir alle Teil dieser wunderschönen, trotz allem wunderschönen Erde sind und dass man da vielleicht etwas mehr, ein Mehr an Miteinander haben sollte.
Genau, und ich finde, wenn man in diese Spiritualität geht, dann sieht man, ich versuche es in Worte zu fassen, dann sieht man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles gleichzeitig und man spürt, wie alles ineinander verwoben ist und hat auch mehr Respekt in seinem Herzen, Respekt vor anderen Lebewesen, weil man weiß, wie sehr man miteinander verbunden ist. Das ist, was ich noch gerne mitgeben möchte.
Das ist genau das, was ich sagen wollte. Du hast es nur viel schöner gesagt.
Und was kann ich dir aus meinem Tante-Emma-Laden zum Schluss mitgeben?
Den Kaffee hatte ich ja schon.
Ja. Nicht zu viel Kaffee, bitte.
Nee, ist auch schon zu spät jetzt für noch mehr Kaffee. Ich bin ja so ein kleiner Chips-Junkie, dann nehme ich eine Tüte Chips mit.
Sehr gerne, aber nicht in so eine XXL-Packung, eine Sorte oder mehrere Sorten?
Nee, eine Sorte reicht.
Eine Sorte.
Eine Sorte.
Okay.
Und einmal bitte, die gibt es irgendwie kaum noch, einmal Fisherman's Anis bitte.
Sehr gerne. Ich habe natürlich hier alles. Ich bin ein sehr gut eingerichteter Tante Emma-Laden und bedanke mich für dein Gespräch. Ich bedanke mich für die tollen Impulse und ich wünsche den Zuhörern eine wunderschöne, gruselige Halloween-Nacht oder spirituelle, muss ja nicht gruselig sein. Bis demnächst. Tschüss.
Es hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.